Lecker. Wer ist eigentlich dran?
Na du!
Oh.
Willkommen bei Quality Downtime. Wir verkürzen die Wartezeit auf euren nächsten Spieleabend mit unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quality Downtime. Heute mit unserem zweiten Fachgespräch. Und heute habe ich mir einen Gast dazu geholt. Einige von euch werden ihn vielleicht kennen, andere vielleicht noch nicht. Und zwar habe ich hier den Daniel.
Ja, hallo, ich grüße euch.
Wer nicht weiß, wer du bist, willst du dich gerade mal vorstellen?
Ja, ich bin Daniel von brettspielnews.de. Vielleicht seid ihr da auch schon mal auf der Webseite gewesen und wir haben ja auch unseren Brettspielnews-Podcast und bauen gerade auch unseren YouTube-Kanal aus, dass da demnächst irgendwann tatsächlich wöchentlich auch News erscheinen werden in Videoform. Genau, und ich mache das jetzt 2026 schon 10 Jahre lang, habe das ganz lange einfach so im Hobby gemacht, nebenbei einfach gehustelt. Und seit Oktober mache ich jetzt ein kleines Projekt, das ich mal ausprobiere, ob ich das auch hauptberuflich machen kann. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ja, bin ich halt jetzt schon seit 10 Jahren aktiv selbst in der Szene mit dabei, dass ich halt die Szene beobachte, schreibe, ja, und so Sachen mache halt, die man so im Internet macht.
Ja, ich würde auch sagen, du bist maßgeblich daran beteiligt, dass ich mich so tief mit Brettspielen beschäftigt habe und auch jetzt hier vor dem Mikro sitze.
Ja, cool, da freue ich mich. Ja, tatsächlich war das ja mit unserem Podcast, ne, wo du gesagt hast, da willst du gerne mitmachen. Mhm. Und schreiben tust du ja auch noch ganz viel, immer noch aktiv auf der Seite. Das finde ich auch immer, sind sehr lesenswerte Magazinbeiträge, die du da verfasst regelmäßig.
Danke. So die Nische der Nische irgendwo hinten.
Na, ich finde das schon immer spannende Themen. Du hast mal einen guten Aufhänger, warum ein Spiel vielleicht spannend sein könnte oder auch mal nicht. Und das finde ich das mal durchaus sehr interessant und wird ja auch zum Teil sehr häufig geklickt dann.
Mhm. Ja, auch die Nische darf manchmal bedient werden.
Richtig.
Ja, also wir machen heute unser Fachgespräch. Und du kennst ja alle Fragen schon und durftest dich darauf vorbereiten, hast auch eine Frage rausgekickt, genauso wie ich das gemacht habe, von den Fragen, die beim letzten Mal gestellt wurden. Und aber eine erste feste Frage haben wir. Und zwar, was war in letzter Zeit deine schönste Beschäftigung außerhalb der Welt der Brettspiele?
Ja, also jetzt hättest du mich das 2025 gesagt, hätte ich gesagt Videospiele, weil ich das tatsächlich nach wie vor sehr gerne als Ausgleich mache. Aber 2026 sieht es tatsächlich so aus, ich habe mich im Dezember angefangen mit KI intensiver auseinanderzusetzen.
Okay.
Und in diesem Rabbit Hole bin ich jetzt seit ein paar Monaten wirklich versunken, insofern, dass ich halt richtig, richtig begeistert bin. Also ich bin ja schon ein paar Jahre alt und habe auch schon ein paar Umbrüche in meinem Leben mitgemacht, die dann auch damit zu tun hatten, zum Beispiel Internet. Ne? Ich bin ja in einer Zeit noch groß geworden ohne Internet und dann habe ich halt als junger Kerl gesehen, oh, Internet ist super interessant und habe dann eine Ausbildung ja gemacht, Mediengestalter, Fachrichtung Mediendesign war der erste Jahrgang, glaube ich, oder der zweite Jahrgang, der überhaupt so Internetseitengestaltung überhaupt gelernt hat. Ja, und da bin ich halt sehr interessiert so an Technik immer schon. Und jetzt, wo das mit KI kam und im Dezember in den Ferien habe ich mich da mal mit befasst, dass man die Dinge halt auch lokal installieren kann und was da halt für verschiedenste Sprachen gibt. Ich sage jetzt KI, aber eigentlich sind das ja Large Language Models, also eigentlich nur Sprachmodelle, die eigentlich jetzt ja sehr, sehr viele Fähigkeiten haben. Ja, und dann bin ich halt so richtig eingesunken. Arbeite jetzt selber mit lokalen Modellen, aber auch mit Cloud-Modellen, habe mich dann in dem Zuge mit Linux ganz stark befasst. Habe mich damit befasst, wie man Server aufsetzt. Also so diese ganze IT-Infrastruktursache finde ich ja super spannend. Benutze dann jetzt auch so Tools wie Open Code. Das ist ein Programm, das ist, wie soll ich sagen, so ein Rahmen für ein Large-Language-Modell, was halt darauf ausgelegt ist, besonders gut programmieren zu können. Und die sind halt wie so, es ist jetzt, als hätte ich einen IT-Mitarbeiter in der Firma hier sitzen und dem sage ich dir auch, hier, guck mal den Server, update den doch bitte mal oder da, dies und das funktioniert nicht, fix das bitte mal oder ich möchte jetzt zum Beispiel sowas wie GitHub, ist im Programmierbereichen, hatte ich vorher keine Ahnung von, habe ich mir auch im letzten halben Jahr angeschafft, dass man eben so ein Online-Tool hat, um eben Programmiercode abzulegen und den dann eben auch mit einer ID zu versehen, sodass man auch immer wieder, wenn man irgendwie Murks programmiert bekommen hat, den wieder zurücksetzen kann. Ja, und das benutze ich gerade tatsächlich für ein sehr großes Projekt, was ich jetzt noch nicht genau sagen kann, aber das könnte sein, dass wir da auf der Spiel in Essen tatsächlich was richtig Großes starten können. Also wow. Ich bin da sehr weit schon vorangeschritten und wahrscheinlich werden wir da was richtig Großes an den Start bringen, was aus einer Idee letztes Jahr entstanden ist und halt viel größer jetzt schon geworden ist, als ich mir das hätte vorstellen können, weil ich persönlich ja nicht die Fähigkeiten dazu habe. Das bleibt ja auch, wenn ich KI benutze. Ja. So. Ja, aber wenn man halt vom chaotischen Anfang schaut, wo ich alles rumgestrubbelt habe und nichts lief und heute bin ich jetzt schon viel sortierter, kann viele Dinge selber steuern. Man muss halt auch sich mit den Sachen auseinandersetzen. Das heißt, hilft ja nicht, dass man einer KI sagt, jetzt mach das mal so und so und dann macht er das genau so richtig. Du musst halt ja schon wissen, wo du hin willst und dafür musst du dich mit der Materie halt trotzdem auseinandersetzen. Ja,
ja, absolut.
Super spannend, auf jeden Fall. Kann ich jedem nur empfehlen, habt keine Angst davor, wenn ihr auch jobtechnisch vielleicht denkt, das könnte eine Bedrohung sein, setzt euch lieber damit auseinander und seht das eher als Werkzeug. Das kann euch halt befähigen, auch in vielen Bereichen viel besser zu werden.
Das ist sowieso immer sinnvoll, nicht vor dem Neuen wegzulaufen oder es zu verteufeln, sondern vielleicht manchmal darauf zuzugehen. Also das trifft ja auf sehr viele Lebenssituationen zu einfach, ne?
Ja,
und die KI ist jetzt einfach da und ich glaube, das kriegen wir so schnell auch nicht mehr weg.
Nee, das ist halt ein riesiger Umbruch. Also weil ich mich jetzt halt viel damit beschäftige, das wird wahrscheinlich auch wirklich ein Umbruch sein, wie es halt zuletzt irgendwann gab, als Maschinen eingeführt wurden, nur in Hochgeschwindigkeit. Und da muss man sich halt, da kommt man nicht dran vorbei. Also natürlich wird es auch Jobs geben, die dadurch wegfallen. Da bin ich mir schon sicher. So, aber das sind dann so Jobs mit stupiden Arbeiten, die wahrscheinlich eh nicht so viel Spaß machen. Gehe ich mal von aus. Jetzt natürlich, was groß in der Kritik ist, auch in der Brettspielbranche, weiß ich ja, das sind ja die Cover zum Beispiel. Also wenn künstlerische Arbeiten wegfallen, das sehe ich tatsächlich auch durchaus kritisch. Insofern, wenn dann tatsächlich in dem Fall menschliche Arbeit wegfällt, die es vorher gab. Wenn es jetzt kleine Projekte sind, die sonst gar nicht realisierbar gewesen wären und eben durch KI die Möglichkeit bekommen, überhaupt produziert zu werden, dann sehe ich das wieder unkritisch. Und deswegen finde ich schon, dass man da auch als Beobachter das mal ein bisschen unterscheiden sollte, was den Einsatz von KI halt angeht. Und oft kommt da auch Schrott raus, das weiß ich auch. Wir haben ja auch schon ganz viel rumexperimentiert damit, dass wir zum Beispiel früher ja auf der Internetseite bei uns immer, hatten wir eigentlich immer die Beschreibung vom Verlag 1:1 kopiert. Und irgendwann hatte ich halt die Idee, ja, es wäre doch eigentlich viel besser, wenn man den Text vereinheitlichen würde in einem einheitlichen Stil und neutraler verfassen halt irgendwelche automatisch rausfiltern, dass zu positive Wörter halt, die das zu stark als Werbung wahrnehmen lassen könnten, rausfiltern und so. Das hat auch dann eine Zeit lang immer gut funktioniert und irgendwann sind dann auch Texte rausgekommen, die einfach faktisch falsch waren. Und die Sache ist halt die, da habe ich auch Fehler gemacht, wenn man sich halt dran gewöhnt hat, oh, das stimmt jetzt immer, dann irgendwann fängt man an, nicht mehr so kritisch zu sein und liest nicht ordentlich genug durch nochmal. Und dann kamen halt dumme Fehler und das ist aber auch so eine Lernkurve, die man halt dann nimmt. Das ist natürlich mal ärgerlich. Oder wir haben zum Beispiel auch bei unserem Podcast jetzt lange immer eine Autoskript-Zusammenfassung genommen, wo eben das einfach auch ein LLM zusammengefasst hat. Und das Problem ist dann, wenn ein Transkript einen Spieltitel zum Beispiel falsch versteht, dann schreibt er das da auch rein. Und wenn man das halt nicht ordentlich genug durchgelesen hat nochmal, dann steht dann irgendein Spiel, was es ja gar nicht gibt oder irgendein Name von jemand, den er nicht mitgemacht hat oder dann fehlt ein Name. Und das sind so dumme Fehler, aber da, ja, ich bin nach wie vor der Auffassung, die Texte generell werden dadurch auf die Dauer besser, wenn man halt auch auf die Fehler achtet, wenn man halt so solche Zusammenfassungen macht. Das ist das, was ich meinte, dass Arbeit, die eigentlich keinen Spaß macht, Werbetext hast und den umschreibst, das ist keine befriedigende Arbeit, zumindest nicht für mich. Und vor allen Dingen wird es auch zu viel Zeit brauchen. Und ich glaube schon, dass dann ein neutralerer Text immerhin noch besser ist als ein Werbetext. Also.
Absolut. Ja, man muss halt einfach nur, wie du es auch tust, ein bisschen selbstkritisch rangehen und natürlich sich auch selbst hinterfragen auch und wie du sagst auch das Ganze als Werkzeug benutzen und dann bin ich auch komplett fein eigentlich mit der Geschichte. Nur auch, wie du sagst, man darf halt seinem Large Language Model nicht zu sehr trauen auf Dauer.
Das stimmt. Und was ich auch noch richtig spannend finde, ist tatsächlich der Einsatz von Grafiken, jetzt bezogen auf die Webseite, weil da habe ich immer wieder eine riesige Freude dran, weil wenn ich jetzt früher schon mal so mit Blender rumprobiert habe, so mit Render-Software, das ist ja aufwendig ohne Ende und da bin ich halt immer dran abgestoßen, weil ich immer schon kreative Ideen hatte, wie man irgendwie eine Bildkomposition machen kann. Und das ist ja schon cool, wenn man jetzt zum Beispiel ein Brettspielcover nimmt und dann jetzt ein lokales Modell laufen lassen hat, was dann eben auch Grafiken umwandelt. Da kann man halt teilweise richtig super Sachen mitmachen. Oder dass man einfach eine gute Idee hat und dann Spielbox irgendwo reinsetzt und dann ganz anders darstellt. Und das finde ich halt, da habe ich immer voll der Spaß dran halt. Das ist so ein kreativer Prozess, sich ein Bild auszudenken und das dann eben, das ist ja auch nicht ganz einfach, so zu prompten, dass es dann auch so aussieht, wie man sich das ungefähr vorgestellt hat. Ja, und das macht auch richtig Bock, fand ich.
Es ist halt auch wieder das Werkzeug, ne, was dir hilft, deine Kreativität irgendwie auf eine gewisse Art und Weise umzusetzen, wie du es vorher wahrscheinlich nicht konntest, ne, und das ist schon okay, finde ich, definitiv. Also das sollte man auf jeden Fall nicht verteufeln.
Ja, richtig.
Okay, ja, das war schon mal cool und interessant vor allen Dingen. Aber noch ganz kurz, du hast gesagt, letztes Jahr war es Computerspiele. Ein Tipp für ein Computerspiel?
James Bond, das neue Spiel. Das habe ich tatsächlich das Einzige, was ich dieses Jahr jetzt durchgespielt habe. Das hatte mich direkt angesprochen und das macht einfach super viel Spaß.
Da habe ich auch schon gehört, dass es
First cool ist. Light heißt das genau, nicht Last Light, sondern First Light. Das ist nämlich dann die Genese von James Bond, wo er quasi dann das erste Mal mit dem MI6 in Berührung kommt und dann zum James Bond wird. Echt spannend. Das Spiel ist sehr storybasiert, ist ein tolles Solospiel. Und man kann es den Schwierigkeitsgrad sich auch so einstellen, wenn man halt zum Casual-Spieler ist, kann man es sich echt leicht machen. Man kann aber auch Herausforderungen machen. Und es gibt immer verschiedene Wege, weil das basiert auf dem Hitman-Spielesystem. Wer das kennt, wird es wissen. Das ist halt immer ein Spiel, wo du verschiedenste Möglichkeiten hast, Dinge zu lösen. Und das ist hier auch zwar in einem schlauchigeren, ich würde mal sagen, in einer schlauchigeren Art und Weise als Hitman selber. Aber das macht einfach Spaß. Und da sind so viele ikonische Szenen, wo ich echt grinsend vorm Monitor saß und riesig viel Spaß mit hatte.
Ja, cool. Hört gut an. Habe ich auch bis jetzt nur Gutes drüber gehört.
Ja.
Okay. Kommen wir zu Peters Frage vom letzten Mal. Und zwar, ein Flaschengeist erfüllt dir einen Wunsch. Du kannst ein Brettspiel deiner Wahl vergessen, um es noch einmal völlig neu zu erleben. Welche Erinnerung opferst du?
Da muss ich sagen, da habe ich echt lange dran gehangen an der Frage. Die habe ich lange durchgekaut. Ich bin eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, ich will eigentlich gar keine Erinnerungen opfern oder vergessen, weil ich tatsächlich, wenn ich ein Brettspiel richtig gut finde, dann verbinde ich persönlich das immer mit der Spielerfahrung am Tisch. Dann ist irgendwas Tolles, Dynamisches passiert. Und nur damit ich ein Spiel nochmal neu spielen kann, diese Erinnerung zu opfern, das würde ich gar nicht wollen, tatsächlich. Also ich würde dann lieber darauf verzichten, zumal ich ja eh oft genug neue Spiele spielen kann, die ich ausprobieren will. Und dann bin ich eher immer nach vorne gerichtet. Also ich will immer lieber andere neue Spiele nochmal ausprobieren und kennenlernen, als jetzt nach hinten zu gucken und ein Spiel nochmal zu spielen und das dafür die Spielerfahrung, die dann sehr positiv war, zu vergessen.
Okay, ja, auch eine sehr legitime Antwort. Ja, cool. Ja, freut mich. Freut mich tatsächlich, dass du das so siehst und dass du nicht irgendwie was im Hinterkopf hattest, wo du gesagt hast, oh, das wäre es jetzt gewesen. Aber so ist eigentlich sehr cool.
Ja. Nee, ich habe da eben lange dran drüber nachgedacht und dann dachte ich erst so, irgendein narratives Spiel vielleicht. Da dachte ich, der wäre ja, nee, auch nicht, aber weil das habe ich ja einmal schon erlebt, das hat mir ja Freude bereitet, warum soll ich es dann nochmal erleben sollen? Und dann eben, wenn es jetzt um Situationen gibt, sowas weiß ich nicht, wie Nemesis, hatten wir zum Beispiel vor 2 oder 3 Jahren auf unserem Brettspiel-Wochenende gespielt, das war eine mega coole Spielrunde. Das würde ich jetzt nicht vergessen wollen, nur damit ich es nochmal quasi das erste Mal Nemesis spielen kann oder so. Das fände ich dann schade, deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, nee, ich glaube, das ist einfach die Antwort, die sich für dich persönlich am besten anfühlt.
Ja, cool. Na gut, dann gehen wir zur nächsten Frage. Wenn ein Spiel über dein Leben entwickelt würde, wäre es eher Strategie, Chaos oder ein Glücksspiel?
Also ich würde nicht sagen entweder, sondern und. Weil tatsächlich
guter Mechanikmix.
Ja, ganz genau, weil auf jeden Fall gehört eine gute Partie, eine gute Menge Chaos dazu. Allein durch mein Leben, was halt aus verschiedensten Aspekten besteht. Und ich neige halt auch dazu, chaotisch zu sein, gerade wenn es mal um Terminplanung geht oder da vergesse ich schon mal gern Termin oder wenn es um Dinge, die es jetzt zu erledigen gilt, dran denke, dass ich da auch schon mal Sachen vergesse oder so. Da bin ich eher chaotisch. Strategisch bin ich aber auch definitiv. Ich meine, das hat ja einen Grund. Ich habe halt früher als Videospiel meistens immer nur Strategiespiele gespielt. Dann, als ich dann mit Brettspielen wieder intensiver angefangen habe, hat sich das gedreht. Seitdem liebe ich halt, mit einem anderen Menschen Strategiespiel zu spielen und spiele die nicht mehr am PC oder an der Spielkonsole. Und ich denke mal, ich bin auch schon strategisch in meinem Vorgehen insofern, dass ich halt, wenn ihr jetzt guckt, ich habe jetzt seit 10 Jahren, mache ich jetzt Brettspiel-News und ich glaube, das könntest du halt nicht weiterentwickeln, so ein Projekt, wenn du nicht auch ein bisschen strategische Fähigkeiten hast. Und auch ja, zur Strategie gehört auch dann auch Selbstkritik, zu gucken, was geht, was funktioniert gut. Und zum Beispiel habe ich ganz am Anfang auch dann noch YouTube dazu gemacht. Dann habe ich halt dann für mich die strategische Entscheidung getroffen. Nee, konzentriere dich auf eine Sache und mach die gut. Das ist wichtiger, als jetzt irgendwie auf allen Sachen mitzutanzen. Das gilt auch zum Beispiel für Social Media, habe ich immer wieder mal gestartet. Aber da merke ich dann auch, das ist, das nimmt dir Zeit, ohne dass es wirklich viel Mehrwert erstellt, weil die Leute, die es interessiert, die können es auch dann so bei uns ja direkt lesen. Und der und uns, die Leute kommen halt auch über Google News und über Google zu uns, da brauchen wir eigentlich das mit Social Media nicht. Es wird immer, gibt es bestimmt genügend Marketingberater, die das anders sehen werden und wahrscheinlich haben sie auch gute Gründe und auch recht, aber da denke ich mir halt dann auch strategisch macht es mehr Sinn, sich auf die eine Sache zu konzentrieren und die gut zu machen und dann lieber jetzt geplant, das mit YouTube dann jetzt neu zu starten mit mehreren Leuten, dass das dann auch irgendwann verlässlich kommt, dass wir halt verlässlich Content produzieren können, der dann auch eine gewisse Signature hat. Also und ich denke, dass ich halt schon strategisch bin. Und Glück gehört aber auch auf jeden Fall immer noch dazu, weil ich finde schon, dass ich schon oft im Leben Glück hatte. Ich habe eine tolle Familie, ich habe eine tolle Frau. Das sind halt so Aspekte, die machen halt das Leben einfach besser. Und im Spiel mag ich tatsächlich Glückselemente auch immer. Abhängig davon, wie lang die Spielzeit ist natürlich. Also ein ewig langes Spiel mit ganz viel Glück finde ich kacke, aber wenn es halt so kleine logische Glücksmomente darin gibt, dann finde ich das super und bereichert das Spiel dann auch.
Ja, da kann ich nur mitgehen, das sehe ich genauso. Okay, stell dir vor, du bist für immer in einem Spiel gefangen. Welches wäre die Hölle?
Oh, ich denke, also da musste ich so ein bisschen überlegen, ich denke, aber eigentlich kommt Monopoly.
Okay, das ist eine, okay, ja, interessant.
Sehr, guck mal, sehr basic. Du läufst immer im Kreis, du landest ständig im Gefängnis, du kommst immer auf die gleichen Straßen, du wirst immer abgezockt und ausgebeutet. Ja. Dann gehst du mal los, kriegst ein klägliches kleines Geld, dann wirst du wieder ausgebeutet. Vielleicht bist du aber auch ganz reich und dann macht es auch gar alles keinen Spaß mehr, weil du halt zu viel Kohle hast und die anderen, nee, das wäre, glaube ich, die Hölle.
Ja, Monopoly ist das klassische Ding. Entweder du bist von Anfang an komplett abgehangen oder du hast am Anfang direkt volle Granate die Kohle. Und ja, nur das Glück hat dich dazu verleitet, das zu tun. Und das kann natürlich sein, dass das dann eine Hölle werden kann. Aber wie du sagst, selbst nur Geld macht auch nicht glücklich. Ne?
Nee, richtig.
Okay, Monopoly. So, jetzt kommt ein Worst-Case-Szenario für dich. Du bist mit deinen Freunden im Wanderurlaub in einen Schneesturm geraten. Ihr findet eine Hütte mit Kamin. Es ist abzusehen, dass ihr in geraumer Zeit nicht gerettet werdet und ihr habt weder Strom noch Empfang. In einem Schrank in der Ecke stehen nur das klassische Risiko, das klassische Monopoly, oh oh, und das alte Spiel des Lebens. Mit welchen Spielen würdest du die Hütte heizen und mit welchem würdest du spielen, um dir die Zeit zu vertreiben? Oder würdest du frieren, um Abwechslung zu haben?
Ja, da, also da jetzt wisst ihr natürlich schon, welches Spiel auf jeden Fall sofort in den Ofen landet. Das Spiel meiner Hölle wird schnell verbrannt, dann ist es da, wo es hingehört. Dann würde ich auch das Spiel des Lebens auf jeden Fall opfern, weil ich das auch ziemlich eintönig fand. Und das klassische Risiko würde ich dann behalten für Entertainment und einfach dann das dafür benutzen, um mir dafür neue eigene Regeln auszudenken, die das Spiel endlich gut machen.
Ah, geil. Ja, das ist überhaupt, auf die Idee muss man erstmal kommen, stimmt. Da die Tweaks reinbringen. Ich meine, das hättest du auch bei Monopoly machen können, aber ich meine, naja, das ist vielleicht nicht wert, gell, dann lieber schnell in den Ofen. Aber stimmt, Risiko, ja.
Ja, weil, also ich mag halt schon gern halt strategische Spiele, ich mag auch konfrontative Spiele, aber ich mag halt keine Spiele, wie ich es gerade gesagt habe, die ewig lange dauern und viel Glück haben und das ist ja Risiko, leider, mit den ewig hin und her ziehen, oh, ich ziehe jetzt meine 20 Armeen da rein und dann würfel ich, oh, ich würfel jetzt noch 20 Mal und noch 5 Mal und ja, jetzt habe ich deine Armee geschlagen. Das ist für mich dann wenig Entertainment, außer ich hatte ein einziges Mal in meinem Leben halt mit der richtigen Spielgruppe ein schönes Risikoerlebnis in der Familie. Das war richtig cool, weil dann der Metastreit am Tisch einfach Spaß gemacht hat. Mhm. Aber sonst finde ich das Spiel, also ich habe das schon so oft gehabt, dass hier im Haus das gespielt wurde und die Kinder weint weggerannt sind. Und eigentlich jedes Mal ist das so geendet, dass irgendeiner frustriert abgebrochen hat. Ja, und dann das Spiel so hinzukriegen, dass es richtig cool ist und Spaß macht, dass man es gerne spielt, das wäre doch eine coole Herausforderung. Das ist ein toller Zeitvertreib. Und das ist bestimmt möglich. Und da ist das Spielmaterial halt dann am besten für geeignet.
Ja, das sehe ich genauso. Ja. Wir haben Risiko Evolution 2-mal gespielt und auch das neue Risiko Evolution. Ich vergesse immer den Namen. Risk 2190 AD oder irgendwie sowas heißt das. Da sind wir gerade in der Kampagne. Mir gefällt es. Es ist immer noch Risiko, aber gerade das neue Risiko hat eigentlich für die schlechte Bewertung sehr coole Twists drin und coole Strategiekarten, die man auch dafür benutzen kann und die ihren Namen verdienen. Mhm. Auch wenn es trotzdem immer noch Würfeln ist. Wenn du Pech hast beim Würfeln, dann kannst du auch mit einer starken Armee unterliegen.
Ja gut, aber so auch das ist ja irgendwie, wenn man das jetzt wieder, so wie ich das immer sehe, ist das irgendwie logisch. Und natürlich kann das passieren. Man sieht es ja gerade in der Ukraine und Russland, dass es nicht automatisch heißt, wenn man eine zigfach über stärkere Armee hat, dass man automatisch gewinnt. Im Gegenteil, es kann ja auch andersrum laufen. Und dann finde ich es zum Teil halt, wenn dann die Spielzeit nicht viel zu lang ist und das nicht zu frustrierend ist, dann schon ganz cool. Aber Evolution hatte ich schon öfters gehört. Ich glaube, Torben hatte das auch einmal mitgebracht, hat das irgendwo in einem Podcast vorgestellt und fand das halt auch richtig gut. Ja. Und da habe ich das erstmal erfahren, dass es so ein Legacy-Risiko gibt.
Ja, muss man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man Legacy-Spiele mag und ein bisschen Risiko.
Ja, braucht man denn dann eine feste Spielgruppe oder kann man da auch wechseln?
Ja. Okay. Das ist, du kannst ein bisschen twisten, also wir spielen es sehr fest. Ich glaube, die Grundregeln, da kannst du es eigentlich mit einer dauerhaft wechselnden Spielgruppe spielen, weil du tatsächlich, außer jetzt bei dem aktuellen und ich glaube bei den anderen, den Warlord oder so, den behältst du, aber alles andere draftest du tatsächlich. Also auch die Fraktionen. Das heißt, dein Warlord kann dann auch in eine andere Fraktion wechseln und so. Der hat dann eigene Spezialfähigkeiten und so. Das heißt, du könntest eigentlich, wenn du es wirklich regelkonform spielst, was wir nicht machen, weil wir haben gesagt, wir behalten unsere Fraktion und wir behalten unseren Warlord. Also das bleibt safe. Das ist unser, ne? Aber laut Grundregeln stimmt, ja, eigentlich kannst du das immer wieder wechselnd spielen mit anderen Gruppen. Nur die Welt entwickelt sich dann halt weiter.
Mhm. Ja. Ja, cool. Das finde ich immer wichtig, weil das ist halt darüber entscheidend, ob man so ein Spiel dann auch mal durchspielen kann oder nicht, weil oft hapert es ja Legacy-Spieler logischerweise immer daran, dass die Gruppe mal irgendwann, einer hat keinen Bock mehr und dann ist das Spiel kaputt.
Ja.
Das ist halt immer sehr abhängig von der Spielgruppe. Und wenn man das wechseln kann, weil das habe ich jetzt nämlich an Cozy Stickerville sehr zu schätzen gewusst, das habe ich jetzt auch fast durch, aber immer mit einer wechselnden Gruppe im Prinzip beim Spieltreffen.
Ja, cool.
Und alle Leute, die dazu kamen, hatten Spaß daran, die dann halt beim letzten Mal da nicht dabei waren, die haben dann halt nicht mehr mitgespielt. Das ist aber gar kein Problem, finde ich, bei dem Spiel. Da kommt ja jeder sofort rein. Und das absolut. Finde ich halt so fantastisch an dem Spiel, so niederschwellig.
Ja, ich habe es mit meiner Frau zweimal durchgespielt. Also beide Seiten haben wir schon durchgespielt, ja, ziemlich zügig und auch zweimal völlig verschieden. Ja. Einmal haben wir den Papa glücklich gemacht, indem wir Industrie gebaut haben ohne Ende und in Geld geschwommen sind, und beim anderen Mal haben wir halt versucht, unser Dorf so naturgetreu wie möglich zu bauen. Wir waren nachher mit dem Spiel fertig und hatten keine einzige Straße gebaut. Da waren wir sehr stolz drauf. Aber unser Vater war nicht glücklich. Nee, er fand das nicht so geil. Cool. Aber naja, was willst du machen?
Ja, und da gibt es auch so coole Twists, ne? Also so Kleinigkeiten, die du nicht wahrnimmst, und auf einmal kommt eine, weil du irgendwas gebaut hast, kannst du auf einmal Dinge sehen, die du vorher nicht gesehen hast. Das ist fantastisch. Da war ich wirklich ein bisschen, also da habe ich halt das Spiel komplett unterschätzt, dass es halt solche spannenden Sachen, das sind immer Kleinigkeiten, aber trotzdem so spannende Dinge reinbaut, die das Spiel dann auf einmal komplett verändern oder sehr stark verändern können.
Das will entdeckt werden auf jeden Fall, das Spiel, das stimmt.
Ich spoiler das jetzt hier nicht, keine Sorge.
Nee, brauchst nicht. Okay, dann kommen wir zu deiner Frage.
Ja.
Und zwar, was ist das mutmaßlich schlecht bewertete Spiel deiner Sammlung und warum behältst du es trotzdem?
Ja, genau. Also ich dachte erst, das ist voll easy zu antworten. Und dann stand ich vor dem Regal und dachte, scheiße. Weil ich bin, wie ich gerade sagte, chaotisch. Also Spiele erfassen als Sammlung mache ich schon mal gar nicht. Also musste ich mir die ganzen Boxen angucken. Und dann dachte ich erst, jetzt habe ich es. Es ist Clash of Rage. Das ist so bestimmt voll schlecht bewertet.
Okay.
Und dann gucke ich. Oh, das hat eine 7, muss ich schon mal nachgucken, eine 7,3.
Okay,
das ist ja nicht wirklich schlecht, das ist ja eigentlich gut. Weil das Spiel, finde ich halt, mir macht es trotzdem Spaß, es ist halt so ein Trash-Spiel, wo du halt lange hin und her würfelst, auch würfelst und kämpfst und so. Die Miniaturen finde ich einfach super fantasiereich, und deswegen habe ich es mal behalten. Da dachte ich, nee, das ist bestimmt nicht das Schlechteste. Und dann habe ich weiter gesucht und gesucht. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, hey, du hast doch in einer Pile of Shame-Folge ein Spiel vorgeschlagen. Eins von den beiden, die du jetzt im Kopf hast, ist definitiv das schlechteste Spiel mit Abstand. Da habe ich sie beide rausgeholt, und die, wie soll ich sagen, Komma 1 haben sie sich unterschieden in der Qualität. Also ich hole hier heute was richtig Mieses raus. Wie ihr schon hört, da könnt ihr gespannt sein. Und zwar handelt es sich um ein Star Wars-Spiel.
Okay.
Und um ein sehr, 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 sehr altes Star Wars-Spiel tatsächlich.
Flucht vom Todesstern oder sowas?
Ja, das ist ja das Gute.
Ach so, okay.
Das hat ja eine 4,8.
Oh, okay. Nee,
das Schlechte hat eine 4,7. Das ist die Star Wars Hoth Ice Planet Adventure Game. Ist im Prinzip das Spiel aus, also man muss sagen, hier das, was du gerade gesagt hast, Star Wars Escape from the Death Star Game, ist von 1977. Das ist mein Geburtsjahr. Also es ist wirklich schon alt, und es war wirklich so ein Cash Grab, weil die ja versucht haben, George Lucas hat ja die Rechte verkauft, weil er die ja hatte. Und ich glaube, die wollten halt maximal Geld machen. Das Spiel ist, glaube ich, auch bei Kenner erschienen. Also es ist ja eigentlich eine Spielzeugfirma, die Plastikspielzeuge herstellt und so. Genau, und da ist halt dann 1977 das erste Mal erschienen, und das schlechtere Star Wars Hoth Ice Planet Adventure Game ist 1980 erschienen und hat eine 4,7, ist also dann nachweislich das schlechteste Spiel in meiner Sammlung, will ich hoffen. Mir ist kein schlechteres mehr eingefallen, und das behalte ich einfach aus Retro Gründen. Ich habe es einmal gespielt, also ich muss es nicht nochmal spielen, aber ich bin halt, als ich groß geworden bin, hatte ich mit einem Freund immer mit diesen Star Wars Figuren, diese Plastikfigürchen gespielt, die so richtig schön angemalt waren, wo man die Arme und Beine bewegen konnte. Und der hatte eine riesige Sammlung, da haben wir damit immer ewig lange rumgespielt. Da gab es halt 2020, glaube ich, eine Neuauflage und 2018 eine Neuauflage von diesen beiden Star Wars Spielen, und da ist halt dann so eine Kennerfigur mit dabei. Und da habe ich gedacht, ja cool, ich will keine große Star Wars Figurensammlung jetzt hier aufmachen, aber so zwei Figürchen aus Nostalgie, das ist schon ganz cool.
Na cool.
Und deswegen bleiben die Spiele auch. Und ich bin halt Fan der ersten drei Filme, die waren halt einfach für mich immer noch die besten.
Ja. Also, ich weiß nicht, ob es tatsächlich für mich die besten waren, aber ich habe eigentlich ganz gute Erinnerungen. Ab und zu gucke ich es da auch nochmal gerne. Ich persönlich bin tatsächlich eher der Star Wars Franchise-Fan anstatt der Star Wars Film-Fan. Ich setze mich auch nicht so damit auseinander. Ich mag die Filme, ich gucke die alle gern. Ich kann mich nicht über Jaja Binks aufregen. Ich finde Episode 8 nicht so schlimm, wie sie alle zerreißen. Ich gucke mir die an und denke, ja, ist doch okay als Unterhaltungsfilm, gell? Aber ich gehe da jetzt nicht so krass in die Lore rein und frage mich, warum Luke Skywalker plötzlich so ist, wie er ist, und reg mich nicht darüber auf, dass das doch alles nicht sein kann. Ja, es ist Star Wars und ich mag das. Ich mag das Franchise total super gerne. Ich habe eine Lego AT-AT-Sammlung.
Ach, cool.
Und so ziemlich jedes AT-AT von Lego, was es gibt, auch aus den Weihnachtskalendern in groß, in klein und so. Also das feiere ich total. Aber ja, wie gesagt, die Filme gucke ich immer mal wieder. Aber das ist jetzt nicht so tatsächlich, wo ich sagen würde, das sind meine Lieblingsfilme.
Ja, das bei mir auch nicht. Aber jetzt zum Beispiel auch beim neuen Grogu-Film war ich im Kino drin mit meinem Sohn.
Den habe ich auch nicht gesehen, ja.
Ja, da habe ich fand den cool. Das war halt eigentlich, wenn man ehrlich ist, wie so eine Doppelfolge. Also so zwei Folgen hintereinander direkt als Film mit ein bisschen mehr Produktionsvalue. Aber ansonsten, ich fand die Story gut. Es war halt erwartbar, was da passiert. Aber es hat halt gut unterhalten und ich mag halt Star Wars nach wie vor gerne und da war ich jetzt auch sehr unkritisch. Dann habe ich dann hinterher geguckt, da andere sich dann auch gesagt haben, ah, schlechter Film und so, aber das ist mir dann auch persönlich egal, weil es geht ja um die eigene Erfahrung mit dem Film und nicht darum, was andere dazu sagen.
Genau. Okay, dann kommen wir zum Fach, über das wir heute sprechen wollen, und das ist in deinem Regal das Fach unten links.
Ja.
Ich habe gesehen, du hast da die Spiele waagerecht gelagert, einfach aus dem Grund, weil es ziemlich dicke Spiele sind, zumindest eins davon.
Ja, ich habe die tatsächlich aber jetzt nur fürs Foto da waagerecht reingestellt, sonst stelle ich die immer hintereinander, dass sie halt da so ganz rein, weil sonst hätte das ja nichts gemacht, dann hätte ich so ein Spiel gesehen und nicht die da in dem Fach drin sind.
Okay. Okay, okay. Ich habe gedacht, die werden immer so gelagert.
Nee, aber tatsächlich nicht. Also es kann sein, dass ich schon mal, wenn das kleinere Spiele sind, dann schiebe ich die halt nach hinten so rein und stelle eins davor zum Beispiel. Das kann schon mal passieren. Ja.
Dann fangen wir mal mit dem dicksten Spiel an, würde ich sagen, was in diesem Fach ist.
Also ich hatte vorhin gesagt Chaos. Ne? Man sieht es auch wieder in meiner Schublade oder in meinem Fach. Das ist natürlich, es ist weder nach Namen sortiert, weder nach Buchstaben, noch nach Verlag. Es ist einfach da rein, wo Platz ist.
Ja, kenne ich so. Sortiere ich auch. Ja.
Genau. Und das dickste ist Company of Heroes. Das ist tatsächlich ein The Board Game. Halt, ne? Das ist ein Videospiel, was ich halt super, super gerne gespielt habe, immer schon. Und da, das ist auch eins der wenigen Strategiespiele, die ich tatsächlich auch immer wieder mal raushole. Das ist halt ein Zweiter Weltkriegsspiel, wo eben dann die verschiedenen Companies aufeinandertreffen, die verschiedenen Fraktionen. Davon ist halt ein Brettspiel rausgekommen, da war das für mich ein No-Brainer, das halt sich zu holen. Ich dachte, das ist einfach dringend notwendig auszuprobieren, und dann ist das tatsächlich auch noch ein gutes Spiel, weil es nämlich das Spielgefühl richtig gut rüberbringt, was man halt aus dem Videospiel auch kennt, und weil es halt sehr, also es ist schon anspruchsvoll, würde ich sagen, aber es ist trotzdem sehr zugänglich für so eine Art von Konfliktspiel, weil da kenne ich halt auch andere, wo man eigentlich, ich hatte schon mal ein anderes Spiel, das heißt, glaube ich, Conflict of Heroes, das ist auch bei Schwerkraft erschienen. Das hatte ich mit einem Freund gespielt. Da haben wir drei Szenarien gespielt, dann haben wir irgendwie ein halbes Jahr keine Zeit gehabt und dann mussten wir wieder vorne anfangen, weil wir schon wieder alle Regeln vergessen hatten und dass die vierte Kampagne uns halt komplett überfordert hätte. Weil das ist dann so ein Spiel, das müsstest du halt so wirklich Woche für Woche spielen und durchspielen. Und das ist halt bei Company of Heroes nicht. Das ist halt schon so zugänglich, dass du dann auch verschiedene Kampagnen relativ gut spielen kannst.
Ja, ich hatte das gesehen, dass alleine die ganzen Figuren auch von den kaputten Häusern, die man dann da aufstellt, also man steuert das ja über Hexfelder irgendwie mit Aktionspunkten. Jede Armee oder jede Person hat ja irgendwie eine gewisse Anzahl von Aktionspunkten, Kommandopunkten, wo ich die Einheiten nach vorne so setzen kann, und dann kannst du die auch quasi auf die Häuser stellen, dass die bessere Verteidigung haben. Strategisch die Hindernisse oder die Sichtlinie zu durchbrechen über Funk oder wie auch immer das spielmechanisch dann dargestellt wird. Das fand ich auch interessant, dass wenn du über Eck mit deiner Einheit jemand anderen sehen kannst, dass du dann trotzdem schießen kannst mit einem Mörser oder so beispielsweise.
Mhm. Ja, das wenn eine Einheit cool. deine Sicht, Sichtkontakt hat, dann ja. wird das weitergegeben und dann haben halt alle Wissen halt, wo ein Feind zu finden. Ja, es ist sehr clever gemacht, das hat viele kleine gute Lösungen. War auch so ein Spiel, was in der Geiselhaft von verschiedensten Containerunfällen war. Ich weiß nicht, hat ewig gedauert, bis es mal ankam. Aber dann kam es dann endlich an, ich sitze jetzt halt von der ersten ja, Kickstarter-Kampagne. Ich glaube, es war auf Kickstarter. Genau, und das ist ein super Spiel. Also die Regeln sind gut, spielt sich gut. Ich habe es nur zu lange nicht mehr auf den Tisch gekriegt. Hm. Letztens war ich mit meinem Freund halt wieder zusammen, mit dem ich halt auch dieses Conflict of Heroes, genau, gespielt hatte. Und mit denen hatte ich auch Company of Heroes schon zweimal, meine ich, gespielt. Und jetzt hatten wir wieder überlegt, es auf den Tisch zu bringen, haben uns dann aber für ein anderes entschieden. Aber das ist auch so ein Spiel, das wird halt jetzt meine Sammlung nicht verlassen. Ich habe da auch noch Erweiterungen für. Ja. Ich habe auch tatsächlich die ganzen Panzer, ja nicht die ganzen, ich glaube von 3 Fraktionen auch schon angemalt, sodass die halt dann auch schön aussehen. Ist natürlich nicht für alle was. Ich weiß, es gibt Menschen, die mögen halt so Spiele mit Panzern und so gar nicht, aber ich kann das sehr abstrahieren, weil es ist für mich, ja. Wir bilden jetzt ja hier nicht Leid nach oder so. Es geht halt darum, strategische Entscheidungen zu treffen, die Folgen davon zu sehen und dann hat halt, hinterher gewinnt der andere verliert halt.
Ja. Ja, genau. Darum ist es einfach ein Spiel.
Genau.
Okay. Da drunter steht ein anderes Spiel. Ein Spiel, was vielleicht mehr Leute können. Nee, darunter stand.
Nee, darüber steht dann das nächste Spiel. Das ist halt ein schon älteres Spiel auch, aber ein sehr zugängliches Spiel. Das habe ich tatsächlich, jetzt wo ich das Foto gemacht habe, dachte ich, oh, das ist so ein Spiel, da stehe ich einmal im Jahr vor und denke, oh, das musst du unbedingt mal wieder spielen. Und jetzt ist es aber schon locker 10 Jahre oder so nicht mehr gespielt worden. Boah, wird aber trotzdem nicht rausfliegen, irgendwie, weil ich da dran hänge. Ich fand das damals so gut, dass ich das einfach nicht abgeben mag, obwohl ich schon rigoros bin, oft beim Aussortieren. Also wenn jetzt ein Spiel zu lange nicht auf den Tisch kommt, dann sage ich, okay, dann fliegt es halt raus. Zur Not, ich habe immer noch Bekannte, die haben eine riesige Sammlung, die werden es vielleicht noch haben, wenn ich es unbedingt mal spielen wollen würde. und von daher bin ich da mal sehr rigoros. Aber ja, das ist Quadropolis und das habe ich halt ewig nicht mehr gespielt.
Ja. Ich hatte mir das ein bisschen angeguckt in Vorbereitung und das Spiel hat ja schon 10 Jahre oder so auf dem Buckel, ne?
Ja, genau. Das müsste kein gut sein. Das war am Anfang, wo ich mit Brettspielen jetzt angefangen habe, dass es da auch ein
2016
war, ja.
Ja, und ich fand das super interessant, was das für ein Spiel ist. Und ich hatte direkt so Assoziationen an relativ neue Spiele, die genau das auch machen, was dieses Spiel macht. Und zwar Spiele, die ich eigentlich ganz gut finde, sogar sehr gut zum Teil. Alleine der Auswahlmechanismus, wo du dann halt, du hast ein Grid, wo du Sachen rausnehmen kannst. Ich weiß nicht, wie viel waren es? 5x5, 6x6 Häuser. Im Endeffekt will man ja eine Stadt bauen, ne?
Ja, 4x5, glaube ich, ne?
Ja, und dann legst du halt deinen Architekten, nennen die das, dran. Da steht halt eine Zahl drauf und aus der Entfernung darfst du das rauspicken. Und das ist halt das System, was auch Meadow aufgegriffen hat. Das funktioniert ja genauso, nur dass du das bei Quadropolis ein bisschen kompetitiver machst, weil wenn jemand diese Reihe beziehungsweise diesen Kreuzungspunkt dann gewählt hat, dieses Teil daraus, dann kommt da so ein Pinöppel drauf und dann darf kein anderer aus dieser Reihe oder Spalte nehmen. Und das kannst du natürlich auch strategisch nutzen, um jemanden irgendwie zu blocken, weil du genau weißt, aha, der braucht dieses oder dieses Gebäude, um nochmal gut zu punkten und nimmst dann was und der kann sich das dann nicht mehr rauspicken, ne?
Ja, genau.
Das ist schon hart kompetitiv, fand ich, diese Art des Auswählens.
Ja, du raffelst da immer wieder aneinander, ärgerst die anderen auch und gleichzeitig baust du aber auch was, errichtest was, kommst vorwärts. Also das hatte ich halt als sehr positive Erinnerung. Wie gesagt, da lag ich mit meinen 10 Jahren geschätzt, habe ich es nicht gespielt tatsächlich richtig, weil ich vermute, ich habe es 2016 ein paar Mal gespielt und dann halt nicht mehr, aber habe halt das bis heute in so guter Erinnerung. Ich hätte dir jetzt aber gar nicht mehr konkret sagen können, was genau da gemacht wird, weil klar, wenn du ein Spiel das letzte Mal vor 10 Jahren gespielt hast.
Dann gebe ich dir jetzt eine gute Zusammenfassung. Ich finde, das ist eine Kreuzung aus massenweise Monster und Akropolis mit dem Auswahlmechanismus von Meadow.
Okay.
Also für jeder, der diese Spiele kennt, also massenweise Monster hat ja diese super vielen einzelnen Wertungen und das hat Quadropolis auch. Du baust halt Häuser und zum Beispiel die Fabrik, die will ganz viele Geschäfte drumherum, der Park will Wohnhäuser drumherum und so. Und es geht halt so Richtung massenweise Monster. Dann gibt es sogar Hochhäuser, wo du Plättchen stapelst. Das hat mich halt so an Akropolis erinnert, weil du ja auch diese verschiedenen Wertungen hast und auch desto höher du stapelst, desto mehr Punkte du bekommst. Und nur ist das hier noch ein Hauch komplexer, weil jedes Mal, wenn du dir ein Haus auswählst, kriegst du Energie oder Bewohner und die musst du am Ende vom Spiel, die sammelst du über das Spiel nur, und am Ende vom Spiel musst du die wieder auf die Häuser oder so oder die Geschäfte stellen, die Energie oder so, um die überhaupt werten zu können. Das heißt, du musst dir am Ende des Spiels nochmal Gedanken machen, okay, was werte ich denn jetzt mit den Ressourcen, die ich mir gesammelt habe? Du wertest nicht einfach automatisch, was du dir da zusammengepuzzelt hast. Das fand ich schon sehr interessant, dass ich gedacht habe, oh, das Spiel hört sich jetzt wieder auch so an, als ob ich das unbedingt spielen müsste.
Ja, cool, da habe ich das hier direkt noch influenced.
Ja, genau. Also nimm es nochmal raus, es hat sich echt interessant angehört.
Ja, das ist tatsächlich ein schönes Spiel. Also ich hatte es sehr, sehr gut in Erinnerung und deswegen, das war so eine gute Erinnerung für mich, dass ich es halt bis heute nicht weggegeben habe.
Mhm. Ja, und dann gibt es noch ein letztes Spiel bei dir im Fach.
Genau, das Spiel, was, wenn du das jetzt bei einem Spieltreffen spielst, womit du die anderen in Wahnsinn treiben kannst, durch das laute Klackern und die lauten Geräusche von Würfeln in einem Plastikbecher, die man scheppernd auf den Tisch knallt. Und nein, keine Angst, ich habe jetzt keinen Kniffel da abgelagert, sondern es ist Roll for the Galaxy. Ja, das ist auch ein, habe ich auch schon viel zu lange nicht mehr gespielt. Aber es ist auch so ein Spiel, das würde ich nicht hergeben wollen, weil ich es halt auch so positiv in Erinnerung habe. Das ist schon, ich habe es schon ein bisschen tricky in Erinnerung. Das ist von den Regeln her halt nicht ganz trivial, weil es halt viele Icons gibt, viele Sonderregeln und man baut sich hier so, ich meine mich zu erinnern, man hat so irgendwie so Orte oder so, die man sich anlegt und die beeinflussen jeweils wieder deine Würfel. Man hat man entscheidet sich hier verdeckt für Aktionen, für Würfel, die man dann tatsächlich benutzen möchte. Davon ist wieder, das hatte irgendeinen Effekt auf die anderen, wenn man halt eine Aktion
die
nimmt.
Können die folgen, genau.
Ja. Irgendwie so, genau. Und das fand ich halt cool, weil es halt eine Interaktion mit den anderen gibt, eine aktive Interaktion, nicht irgendwie so passiv, ich nehme dir mal was weg, sondern man hat halt hier was davon. Manchmal konnte es nämlich auch passieren, dass alle die gleiche Aktion wählen und dann hat man halt keine Vielfalt mehr, was man sonst noch machen kann, was dann halt schade ist. Ja, und das Spielmaterial finde ich halt auch sehr schön. Also die Grafiken fand ich toll und ansprechend. Diese Plastik-Würfelbecher hatte mir der Dennis ja mal empfohlen. Und, den werdet ihr bestens kennen von eurem Podcast und ehemals unserem Podcast. Der hatte mir mal empfohlen, glaube ich, dass der irgendwie die Becher auszutauschen. Und das Spiel besser genießen zu können. Da sind halt sehr viele kleine, bunte Würfel dabei. Man muss sich dann einmal damit auseinandersetzen, was die Symbole bedeuten, damit man das halt sinnhaft spielen kann. Und das war aber ein cooles Spiel, fand ich immer. Also das hat richtig Spaß gemacht. Und das ist auch so ein Spiel, da stehe ich auch regelmäßig von und denke, das müsste ich auch mal wieder spielen. Aber das ist immer der Fluch von, wenn man zu viele andere neue Spiele wieder ausprobiert, dann bleiben die guten Alten dann doch immer leider hinten liegen. Und wenn man sie halt schon oft gespielt hat, dann sind sie auch nichts mehr fürs Pile of Shame, was ja auch immer noch eine gute Motivation ist, endlich mal ein Spiel, was man noch nie auf dem Tisch hatte, rauszuholen. Ja, dann bleiben die leider immer hinten liegen. Ganz unten links.
Ja, genau. Ja, ich muss sagen, der Nachfolger davon, vom gleichen Autor, ist New Frontiers und das würde ich gerade im Moment als eins meiner Lieblingsspiele bezeichnen. Oh. Und das ist Roll for the Galaxy und ich denke mal, dann hat Tom Lehmann gedacht, ah ja, pass mal auf, ich habe Puerto Rico gespielt und wie geil wäre, wenn ich den Auswahlmechanismus von Puerto Rico nehme und mein Roll for the Galaxy und mache daraus einfach ein neues Spiel. Und ich glaube, daraus ist New Frontiers entstanden. Das nimmt nämlich die Würfel weg und nimmt den Auswahlmechanismus von Puerto Rico, wo offen gewählt wird. Jeder wählt offen eine Aktion. Der sie wählt, macht sie stärker und alle anderen ein bisschen schwächer.
Mhm.
Und das ist halt richtig gut. Da ziehst du, ist genau dasselbe, du ziehst Planeten dann aus deinem Beutel, die du an dein Board anlegst, die können wieder Sachen produzieren und so. Also es ist vom Spielprinzip sehr ähnlich, nimmt aber diesen Glücksfaktor einfach raus.
Dann müsste ich mir das vielleicht mal angucken.
Ja,
also ich finde das ist halt gut. Ja, das ist auch ein sehr, ich finde, das ist sehr unique so von dem, was es macht. Also das ist ja auch mal ein Grund, wo man ein Spiel behält. Wenn es halt etwas macht, was du bei anderen Spielen nicht so kriegst. Und das ist ja, finde ich ja leider, gibt ja heutzutage echt so eine ganze Flut von Eurogames, die sehr austauschbar sich anfühlen oder wo einfach nur mehr Mechaniken reingeschüttet werden. Ach, dann machen wir dies noch und das noch. Und dann wird es immer sehr langweilig für mich. Und das sind so Spiele, die machen halt vielleicht eine Sache oder zwei Sachen, die machen sie halt gut. Und das ist manchmal mehr, als wenn man halt so ein Overload an Aktionsmöglichkeiten hat. Ne?
Ja. Das stimmt. Da sind wir wieder, lieber auf den Kern konzentrieren und den richtig gut machen, anstatt drei Sachen zu machen und die alle nur zu einem Drittel gut.
Genau, richtig.
Okay, dann kommen wir zur Abschlussfrage. Nenne mir einen Geheimtipp aus deinem Regal.
Also im Moment würde ich tatsächlich immer noch sagen, am Goldenen Fluss, weil das geht leider sehr unter. Das ist ein richtig, richtig gutes Spiel, finde ich. Hatte ich jetzt auch bei unserem letzten Brettspiel-News-Wochenende zweimal
zusammengespielt.
Genau, zweimal auf dem Tisch und ich fand es richtig gut. Auch jetzt, obwohl ich, das habe ich jetzt glaube ich schon 4-5 Mal gespielt und das kommt gar nicht so oft vor, dass ich Spiele so oft spiele. Und das war auch dann aber immer, dass ich es aktiv beworben habe, weil das kannst du eigentlich mit fast jeder Gruppe spielen, auch Leute, die gar nicht so tief im Spielen drin sind, die können es auch schon mitspielen, wenn man da halt ein bisschen mitguckt. Und das spielt sich wunderbar flott, es spielt sich richtig, es gibt ein belohnendes Gefühl, weil du entwickelst dich weiter. Du bist sehr, also man könnte es, wenn man es böse formuliert, man ist halt sehr, man hat eine Vorgabe im Prinzip schon fast, was man tun kann. Aber das stimmt halt gar nicht, weil also es gibt drei Aktionsmöglichkeiten, die man da in dem Spiel hat. Und manchmal kann man halt nur eine einzige machen, weil die anderen Optionen weg sind. Wenn man halt kein Geld hat, kann man nichts kaufen. Wenn man die passenden Waren hat, um jemanden zu beliefern, kann man den beliefern. Und wenn man die nicht hat, kann man die Aktion halt nicht ausführen. Und dann hat man halt dann noch die Möglichkeit, mit dem Schiff rumzufahren, mit zwei Schiffen, um genau zu sein. Und dann an einem Punkt, wo man ankommt, kriegt man halt sehr viele Belohnungen. Ne? Und mit dem Laufe des Spiels und dem Fortschritt und wenn dann Leute da Gebäude hinbauen, werden die Belohnungen immer besser. Und dann ist auch wieder das Partizipierprinzip, was ich halt sehr mag, dass dann auch die anderen, die halt Gebäude hingebaut haben, dann auch mal eine Belohnung bekommen. Das heißt, man ist die ganze Zeit wirklich darauf konzentriert, was macht man hier gerade. Und man ist auch nicht dran interessiert, weil ich muss jetzt aufpassen, dass jemand nicht fuscht, sondern man ist dran interessiert, weil man halt selber immer wieder Boni einkassieren kann und gucken kann, welche Gebäude werden da jetzt neu gebaut, welche wären vielleicht für mich interessant. Und was richtig, richtig clever an dem Spiel ist, ist, dass man eben, man hat hier einen Würfel, man würfelt auch einmal immer am Ende der Runde und dann liegt der schon die ganze Zeit vor einem und dann kann man schon genau gucken, was will ich jetzt eigentlich gleich machen? Kann es auch nochmal davon abhängig machen, was die Spieler nach dir halt noch so treiben. Und das war's dann. Dann gehst du auf ein Feld, holst dir die Waren, fertig. Und man kann den Würfel natürlich noch beeinflussen, aber nur sehr wenig. Das muss man vorsichtig machen, weil man dann halt auch wieder, da braucht man die göttliche Gunst. Und das war eigentlich schon das ganze Spiel. Das ist sehr, 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 wie soll ich sagen, sehr elegant.
Also. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Am Anfang, wo du auch gesagt hast, oh, das ist schnell gespielt und das ist so elegant und dann habe ich das Spielfeld gesehen und du hast schon ein bisschen was erklärt, also es waren schon ein paar Regeln irgendwie, aber wenn man es dann spielt, ist es tatsächlich wirklich relativ zugänglich und du musst nicht die ganze Zeit denken und es ist auch kein Spiel, also denken schon, aber du bist nicht überfordert. Das ist kein Spiel, wo du die ganze Zeit, oh Mist, jetzt hätte ich das noch machen müssen, das habe ich jetzt vergessen und so, sondern es ist schon sehr klar strukturiert und dadurch kommt auch ein schneller Spielfluss zustande und das finde ich echt gut.
Mhm. Ja, und jedes Mal hatte ich immer gehört, wenn die was? Spielst du ja gleich vorbei.
Ja.
Und das ist dann mit einem Gewissen auch schade. Ich hätte es nur gerne weitergespielt. Also das hört eigentlich immer auf, wenn es am besten ist, finde ich so vom Gefühl. Also das ist in ganz vielen kleinen Entscheidungen so geschliffen, dass es ein richtig fantastisches Spiel ist. Und ich finde es halt schade, dass das so untergeht, dass es jetzt auch gar nicht zum Spiel des Jahres irgendwie gekommen ist, weil das hätte ich da schon persönlich gesehen. Aber gut, das ist vielleicht Geschmackssache. Ja. Der Sven aus unserem Team, der hat ja gesagt, das ist Gold, das ist so Gold, das kann ich mir nicht kaufen. Aber das Spiel ist so gut, aber das ist Gold. Ich kann Gold nicht angucken.
Oje, oje. Naja, okay, wenn das alles ist, was man daran kritisieren kann, dann ist es immer noch ein gutes Spiel.
Ganz genau, ja. Das wäre auf jeden Fall jetzt mein Geheimtipp. Und weil es halt so relativ unterm Radar läuft, kann man es ja auch als Geheimtipp führen, auch wenn es bei Cosmos erschienen ist.
Ja, ja. Okay, das war schon das Ende von unserem Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst.
Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Bitte, bitte. Ja, und ihr alle da draußen, kommentiert gerne bei Spotify, bewertet uns, wo auch immer ihr uns bewerten könnt, schreibt Kommentare. Ihr könnt uns bei Instagram unter Quality Downtime kontaktieren oder eine E-Mail schreiben unter podcast@qualitydowntime.com, wie ihr möchtet. Alles würde uns helfen, gibt uns Input vielleicht für neue Folgen. Und ja, das war's mit dem zweiten Fachgespräch. Ich sage nochmal Danke und tschüss.
Ciao.
Wer das hört, zieht immer die beste Karte.